Der Großteil der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird zu Hause von Angehörigen oder anderen Bezugspersonen gepflegt. Viele von diesen sind jedoch gleichzeitig erwerbstätig. Dadurch müssen sie fast täglich beide Bereiche unter einen Hut bringen. Ein ständiger Balanceakt, verbunden mit der Gefahr, dass die Gesundheit der Pflegenden darunter leidet. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann vom Bund Verlag in Frankfurt am Main. Wir haben heute einen Wissenschaftler und eine Praktikerin zu Gast, die sich beide intensiv mit der Frage beschäftigen, wie die Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege gelingen kann, sodass dabei nicht auch noch die Gesundheit der Pflegenden hinten runterfällt und wie der Betriebsrat unterstützend wirken kann. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat daher auch eine Menge Fragen im Köcher. Also starten wir direkt in die Gesprächsrunde. Vorab nur noch der Hinweis, dass ihr weitere Informationen zu diesem Thema und den Gesprächspartnern wie immer in unseren Shownotes findet. Und jetzt wünsche ich euch eine interessante Hörzeit.
Mehr als 8 von 10 pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause betreut. Wie kommen pflegende Angehörige, die berufstätig sind, mit der Doppelbelastung klar? Und was hilft ihnen? Darauf gibt eine aktuelle Analyse des Instituts für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln Antworten. Ich spreche heute mit Dr. Christian Hetzel. Er ist am Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln und mit Adelheid van Spee am Kuratorium Deutsche Altershilfe GmbH darüber, welche Handlungsanleitungen für Betriebe und Betriebsräte sich aus der aktuellen Studie ergeben. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich.
Hallo.
Um einfach mal da in das Thema einzusteigen, was war das Ziel oder die Fragestellung Ihrer Untersuchung?
Ja, das Interesse war, Daten auszuwerten zu diesem Thema, weil das ist vieles aus dem Bauchgefühl klar, aber wie oft gibt es dann keine Evidenzen, keine repräsentativen Daten? Und so sind wir zueinander gekommen und wir haben einen großen repräsentativen Datensatz, den haben wir bekommen und wir haben den jetzt mit der Brille Vereinbarkeit Beruf und Pflege ausgewertet. Da geht es also darum, welche Vereinbarkeitslösungen gibt es denn, wie werden die genutzt, welche Arbeitszeiten, wie ist es mit Unterstützung und vorgesetzte Kollegen, welche Strukturen gibt es. So, und in Abhängigkeit davon, was bedeutet das für Gesundheit, für Arbeitsunfähigkeitszeiten? So, mit der Fragestellung sind wir da rangegangen und wollten mal in die Daten blicken.
Okay. Alles klar. Ja, Frau van Spee, bitte.
Also für uns im Servicezentrum Pflegevereinbarkeit war es wichtig, mal zu hören, eine Entkopplung von der Pflegeversicherung, vom Pflegegrad, sondern zu schauen, was sagen die Erwerbstätigen selber, die sagen, ich pflege. Und weil wir ja auch durchaus eine nicht zu verachtende Gruppe von Menschen mit Hilfsbedarf haben, die noch keinen Pflegegrad haben, aber für die Vereinbarkeit und in den Betrieben arbeiten und genauso von Unterstützungsstrukturen der betrieblichen Art profitieren.
Okay, und Sie haben, Herr Dr. Hettel, Sie haben eben von der Datenbasis auch von den Daten gesprochen. Wie ist denn die Datenbasis und was sind die wesentlichen Eckdaten, die Sie herausgefunden haben?
Die Datenbasis ist die sogenannte Erwerbstätigenbefragung. Mhm. Die wird alle 6 Jahre mit großem Aufwand erhoben. Da werden 20.000 Personen angerufen, es werden sogar noch mehr angerufen, also 20.000, die auch tatsächlich antworten. Und diese Struktur wird repräsentativ ausgewertet. Es wird hochwertig erhoben über Telefoninterviews von geschulten Interviewern. Und dieser Datensatz steht der Forschungscommunity zur Verfügung und daraus kann man sich bedienen. Da geht es um Arbeitsbedingungen, da geht es um Qualifikationen, Kompetenzen, um Erwerbsverläufe, um Gesundheit und wie die Zusammenhänge sind. Und eine Frage da drin ist eben, pflegen Sie jemanden zu Hause? Mhm. Darüber ist dann unsere Gruppe definiert. Die Chance ist, dass es eben nicht über den Pflegegrad definiert ist, sondern ganz allgemein, ganz offen, wer pflegt und wie lang pflegen Sie? Also man hat so ein gewisses Gefühl, wie der Pflegeumfang ist. Man weiß leider nicht, wie es jetzt genau aussieht, ob es um Demenz geht oder nicht Demenz und wie das Heimnetz zu Hause ist, welche Unterstützungssysteme. Also es ist auch ein bisschen Blackbox dabei.
Ja.
Aber wir haben einfach gesagt, das, was da ist, werten wir jetzt mal aus und schauen uns das an. Ja, repräsentativ ist der Datensatz.
In jedem Fall mit den,
genau. Umfänglich, knapp 2000 Personen sind pflegende Angehörige und um die geht's jetzt.
Mhm. Sie haben da, wenn Frau von Speder nichts mehr drauf zu erwidern hat, ich gucke gerade so, dann haben Sie ja, was ich gesehen hatte in der Studie, waren ja tatsächlich, Sie haben 5 Gruppen ermittelt. War das so?
5 Gruppen? Ja, genau. Das war, also ein Ergebnis sind diese Untergruppen,
ja,
weil wir herausgefunden haben, die Pflegenden, das ist keine in sich homogene Gruppe. Mhm. Wir haben zuerst mal die als homogene Gruppe genommen, aber dann eben differenziert. Und das ist auch richtig und wichtig, das zu tun.
Genau, und da haben Sie ja auch nach Arbeitszeiten dann nochmal geschaut, ne? Und Sie haben geschaut, so wie ich es verstanden habe, auch nochmal, wie stark sind die in die Pflege eingebunden? Also wie viel Zeit müssen die auch pflegen nochmal vor Ort dann? Frau von Spee nickt.
Genau, der Pflegeumfang und der Umfang der Arbeitszeit wird in Bezug gesetzt und daraus wurden 6 Typen der von Pflegesituationen identifiziert, auch um ein differenzierteres Bild der Vereinbarung herauszuarbeiten, weil sonst ist ganz schnell, wenn von Pflege gesprochen wird, das Bild der Bettlägerigkeit oder ähnliches. Aber es fängt ja viel früher an und es gibt viel mehr auch Unterstützungsbedarfe zum selbstständigen Leben, die aber vereinbarkeitsrelevant sind.
Und wie waren die Prozentangaben da? Also da hatten Sie ja auch irgendwie, es gab einmal die unterste Gruppe war tatsächlich diejenigen, die wenig Arbeitszeitvolumen haben und sehr hoch pflegen, also sehr viel Zeit in die Pflege investieren müssen. Und dann gab es aber durchaus auch, habe ich gesehen, einen großen Prozentsatz, der tatsächlich auch hohe Arbeitsleistung, also eine hohe Arbeitsleistung erbringen muss, aber gleichzeitig auch hoch pflegend ist.
Genau, es gab alle Kombinationen und die haben unterschiedliche Eigenschaften. Wenn ich da nochmal einen Schritt zurückgehe.
Sehr gerne.
Wenn man die als Gesamtgruppe betrachtet, stellt man fest, also wir haben in dem Datensatz diese knapp 2000 Pflegenden drin und wir haben Zwillinge gesucht, die ähnlich ausstrukturiert sind, die nicht pflegen. Die haben wir dann gegenübergestellt. Wenn man das so macht, dann sieht man, Pflegende sind weniger gesund, sie haben häufiger Beschwerden, sie haben häufiger körperliche Beschwerden, sie haben häufiger psychische Beschwerden. Wir haben auch so einzelne Unterpunkte. Überall waren die Pflegenden negativer ausgeprägt. Das Gleiche auch bei den AU-Tagen. Wir haben aber dann festgestellt, wenn man das differenziert nach Arbeitszeit und Pflegeumfang, dann gibt es da interessante Wechselwirkungen. Da gibt es auch Positivgruppen, die sogar besser sind als die Nichtpflegenden. Also zum Beispiel die Gruppe, die eine lange oder große Pflegeumfänge hat, aber ein bisschen arbeitet. Die haben weniger AU-Tage, fühlen sich gesünder, haben auch objektiv weniger Beschwerden. Als der Vergleich. Und das war ein Beleg für uns, es lohnt sich da differenziert daran zu gucken. Eine zweite Gruppe, die interessant waren die, die wenig pflegen und viel arbeiten. Auch die sind besonders positiv hervorgestochen. Und es ist ja auch aus anderen Studien bekannt, dass es so, ich sag's mal neudeutsch, so Spillover-Effekte, also Übertragungseffekte gibt, dass wenn ich pflege, aber trotzdem noch in dem Rahmen, der mir gut tut, arbeite, dann habe ich noch mal so einen Hauch Normalität. Es ist eine Entlastung für mich. Ich komme mal raus aus dem Pflegealltag. Und das sieht man eben auch in den Daten. Oder zumindest kann man das so rein interpretieren. Und mit dem Hintergrund sind wir eben in diese Typologie da gegangen, dass wir die große Masse der Pflegenden in Untergruppen eingeteilt haben, nach den Kriterien, wie Sie es eben genannt haben.
Okay. Welche Punkte sind denn besonders jetzt für, was sind die zentralen Ergebnisse und Handlungsanleitungen, die Sie jetzt, Sie haben ja eben nochmal erzählt, dass Sie diese Untergruppen gebildet haben, dass da auch interessante Wirkungen sich nochmal herauskristallisiert haben, die womöglich auch nochmal mit Ressourcen, also ne, ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden pflege und ich kann aber dann trotzdem auch nochmal meiner Arbeit nachgehen und meine Arbeit macht mir Spaß, dann habe ich da auch nochmal in meiner Arbeit eine Ressource, die mich nochmal für die Pflege stärkt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, also ein Punkt ist, die Arbeitszeit sich so zu gestalten, wie es zu meiner Pflegesituation passt. Also kann ich das selbstbestimmt tun? Das kann ich nur im Dialog mit dem Vorgesetzten, mhm. mit den Personalräten, Betriebsräten. Also da ist man voll im betrieblichen Tun, die Arbeitszeit zu flexibilisieren. Ein zweiter Punkt, den wir raus wo wir uns rangerobbt haben, ist den Arbeitsort zu flexibilisieren, Stichwort Homeoffice. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Datenlage ist vor Corona entstanden. Da war die Homeoffice-Kultur noch ein bisschen eine andere, als es jetzt ist. Also das zu übertragen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Möglichkeit zum Homeoffice durchgängig mit besserer Gesundheit assoziiert ist, egal ob Pflege oder nicht Pflege. Und dort, wo BGF-Strukturen sind, also betriebliche Gesundheitsförderungsstrukturen, wenn in Unternehmen sowas da ist, dann ist das alles noch mal besser. Wir haben auch vielleicht zu sozialen Beziehungen zu den zu Kollegen, zu Vorgesetzten. Ja. Auch da zeigen sich erwartbare Bezüge. Dort, wo das soziale Gefüge positiver ist, sind Pflegende besser aufgehoben.
Weil die sich auch abgeholt fühlen wahrscheinlich, ne? Auch nochmal aufgenommen in der Gruppe, ne? Und anerkannt auch, weil das ist ja auch immer das, was wir so haben. Wenn man kleine Kinder pflegt, ne, dann ist es nochmal was anderes, als wenn man ältere Personen pflegt. Das darf man denn, oder durfte man früher nie so sagen, ja, weil das ist ja immer so ein Exit eigentlich. Ne, aber mittlerweile vielleicht auch schon dadurch, dass halt Arbeitsbedingungen sich auch verändert haben über mehr Homeoffice-Möglichkeiten, dass es dadurch auch nochmal gangbarer und möglicher ist. Aber Frau von Spee, ich hatte Sie unterbrochen, sorry.
Alles gut. Ich wollte noch ergänzen, was auch eine Handlungsableitung auch aus den Pflegesituationen ist, wie sinnvoll es ist, im Pflegenetzwerk zu arbeiten. Also nicht eine Hauptpflegeperson, die dann sowohl einen sehr hohen Pflegeumfang plus gegebenenfalls hohen Arbeitsumfang hat, sondern im besten Fall, dass man es auf mehrere Personen verteilt, dann haben mehrere ein Vereinbarkeitsthema, aber auf einem niedrigeren Niveau, was betrieblich viel besser zu managen ist, weil vermutlich werden dann auch verschiedene Betriebe eingebunden sein. Also unser Anliegen ist, für eine gelingende Vereinbarkeit sehr dafür zu tendieren, auch um die Pflegesituation stabil zu organisieren, es auf mehrere Schultern zu verteilen und damit sowohl Arbeit zu ermöglichen als auch Pflege zu ermöglichen, aber eben in einem gut verträglichen Umfang. Und die Netzwerke müssen, das geht auch mit dem erweiterten familiären Bild. Also es dürfen auch Nachbarn, Freunde, also es muss, also wenn die Singularisierung ist nicht das Gegenargument.
Okay. Ja, und die Unterstützungen, die es gibt, die professionellen Systeme, oft sind sie nicht bekannt oder man hat Hemmungen, das zu nutzen. Kurzzeitpflege, Tagespflege, Nachbar, also erweiterte Verhinderungspflege. Also da gibt es ja eine ganze Batterie an Möglichkeiten, aber die muss eben auch gezogen werden.
Genau,
oft nicht genutzt.
Ja, wie können sich denn da pflegende Angehörige, die auch noch erwerbstätig sind, informieren? Wir würden das auch gerne in den Shownotes nachher nochmal darstellen, wo es so Möglichkeiten gibt, wo man so einen Gesamtüberblick hat, weil wenn ich im Internet gucke, ne, dann werde ich ja auch teilweise erschlagen, weiß aber nicht, ist das jetzt wirklich so, passt das, ne, passt das nicht? Gibt es da sowas?
Also im Rahmen des Landesprogramms werden betriebliche Pflegeguides qualifiziert. Das macht Sinn, ab einer Unternehmensgröße meist so ab 100 Mitarbeitenden. Wenn man sagt, jeder Elfte, dann habe ich, also merkt man schon mindestens eine Handvoll, eher zwei. Und die betrieblichen Pflegeguides sind die Erstansprechpersonen in den Betrieben für das Thema und lotsen dann weiter entweder innerbetrieblich zu Lösungsmodellen oder auch nach außen in die Pflegeberatung, in die weiterführende Infrastruktur. Dieses Modell oder die Pflegelotsen, Pflegeguides gibt es auch über NRW hinaus. auch mit unterschiedlichem Umfang in der Qualifizierung. In Nordrhein-Westfalen kann man auf dem betrieblichen Pflegekoffer, der reichhaltig mit Vereinbarkeitsinformationen gefüllt ist, zurückgreifen, sodass man dann den Kollegen, den Kolleginnen, den eben zielsicher die Informationen für den nächsten Schritt geben kann.
Okay, und dieser Pfleger, das sind Menschen, die dann in dem Betrieb arbeiten. Also die können sich ausbilden lassen, so wie wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Mediatorin ausbilden lasse im Betrieb und dann vielleicht als Mediatorin dort meine Arbeit verrichte, wenn der Arbeitgeber das möchte und die Kollegin das möchte.
Es macht auch ganz viel Sinn, den betrieblichen Pflegeguide bei der Mitbestimmung zu verorten,
Okay.
weil dort eh schon oft etabliert ist, dass dort soziale Ansprechpersonen sind.
Okay, also wäre das tatsächlich auch nochmal für die Betriebsräte? Jetzt sind wir schon quasi bei der vorletzten Frage. Das wäre also auch für die betriebliche Praxis etwas für die Betriebsräte, dass sie da nochmal gucken, wenn ich eine Betriebsvereinbarung zur Vereinbarkeit mache, dass ich da in jedem Fall auch diese Pflegeguides mit aufnehme. Also quasi nochmal so Lotsenstellen aufnehme, die dann die pflegenden Angehörigen weiterbringen.
Beziehungsweise ich mich, es ist eine zweieinhalbtägige, also bei uns ist eine
Ja.
zweieinhalbtägige Qualifizierung, dass ich als Betriebsrat, wenn ich diese Rolle übernehme, weil es einfach gut zu den anderen Rollen passt, weil der Umfang ist ja nicht so, dass ich eine halbe Stelle füllen kann mit permanenten Lotsendiensten, sondern laut unseren Befragungen sind das oft 3, 4, 5 Informationsgespräche pro Monat. Und das ist etwas, was aber gut auf bestehenden, unterstützenden, mitarbeitenden Strukturen aufzubauen ist.
Super, perfekt.
Ich wollte sagen, ich glaube, man rennt da oft auch offene Türen ein. Fast jeder ist irgendwie mal mit Pflege in Bezug
Ja.
gekommen. Es gibt auch so Zahlen, die schwanken zwischen 50, 80, 90% Lebenszeitrisiko. Irgendwie ist jeder irgendwann in seiner Lebensphase mal dran. Und genauso sind auch Personalräte, Betriebsräte irgendwann betroffen gewesen, sodass da, glaube ich, hohe Sensibilität da ist. Und wenn man das Thema explizit machen möchte im Unternehmen, hilft das vielfach, so also eine eigene Betroffenheit oder bei Führungskräften. Und dann mit einer Schulung da aufzusatteln, das zu systematisieren, ist eine tolle Sache.
Genau. Und
Und
das,
es
ja, Entschuldigung, bitte.
gehört auch mit in den Aufgabenkatalog für Betriebsräte, was sie halt anstoßen können. Also das ist ja explizit im Gesetz auch benannt.
Genau, Vereinbarkeit Beruf und Familie, ne, ist da
Genau,
tatsächlich drin auch, ne? Und was ich auch noch mal schön finde, wenn der Betriebsrat das macht, ist tatsächlich, dass er ja auch noch mal die anderen Handlungsmöglichkeiten nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat. Also sprich,
genau.
dass er auf Arbeitszeitregelung einwirken kann, dass er vielleicht auch Homeoffice-Regelungen nach vorne bringen kann, wenn so und so viel Prozent der Beschäftigten in dem Unternehmen wieder im Fachkräftemangel, ja, vielleicht auch gerade pflegende Angehörige sind, ne? Weil das ist ja dann auch noch mal da habe ich ja noch mal mehr Zeit, die Zeit für die Anreise zum Betrieb spare ich mir, ne? Dadurch kann ich vielleicht auch noch mal andere Erholpausen und auch noch mal eine andere Vereinbarkeit mit meiner Pflege hinbekommen.
Ja, auch für Betriebsvereinbarungen in diesem Themenfeld dort, wo es unterstützt für tarifliche Feststellungen, ist auch das etwas, was das Thema gut voranbringt und letztendlich für Mitarbeitenden in diesen herausfordernden Situationen ist sehr unterstützend ist, wenn mein Arbeitgeber sich auch für diese Themen und für mich als gesamten Menschen interessiert. Also auch das ist im Kontext Fachkräftesicherung extrem wichtig.
Da haben Sie das auf den Punkt nochmal gebracht. Das ist auch für die Arbeitgeber interessant, ja, weil Fachkräftemangel und ich bin ein attraktiver Arbeitgeber, wenn ich mich tatsächlich auch für meinen Beschäftigten in Gänze interessiere. Also auch was er vielleicht auch da hinten noch am Rucksack trägt, ne, mit familiären Belangen, die vielleicht gerade echt Sorge machen.
Also man kann dahingehend die Befunde auch so interpretieren. Ich hatte vorhin von den Kombinationen da gesprochen. Lange
Ja.
Pflegeumfänge und kurze Arbeitszeit, dass diese besonders wenige AU-Zeiten haben. Da verbirgt sich auch eine große Motivation dahinter, eine Dankbarkeit,
Ja.
dass vielleicht der Arbeitgeber etwas möglich macht in meiner schwierigen Lebensphase und ich gebe da auch wieder was zurück. In dem Moment oder vielleicht auch später, dass ich das zurückzahle. Also da steckt Commitment, Motivation, all diese Schlagwörter, die immer so auftauchen, denke ich, kann man mit dem Thema Pflege gut transportieren. Und noch eine Ergänzung
Sehr gerne.
zu den Betriebsräten. Ich glaube, ein Punkt ist auch, outet man sich als pflegender Angehöriger
Ja.
überhaupt? Will man das? Das ist ein bisschen was anderes, als mit einer Erkrankung nach außen zu gehen. Da gibt es auch Forschung dazu. Aber trotzdem ist man ja vielleicht unsicher. Sage ich das, sage ich es nicht? Und dann hat man mit einem Betriebsrat auch eine Vertrauensstelle, wo man vielleicht erst mal offener sprechen kann. Und dann im zweiten Schritt geht man ins Team mit zum Vorgesetzten, was auch immer dann die nächsten Handlungsschritte sind. Also ich finde, es ist hervorragend aufgehangen bei den Betriebs- und Personalräten.
Und wir machen die Erfahrung, dass es sehr hilfreich ist, eben nicht ausschließlich von Pflege, sondern von Pflegevereinbarkeit zu sprechen, weil Pflege sehr leicht privatisiert wird. Die Vereinbarkeit ist nur mit dem Arbeitgeber möglich und es ist leichter zu sagen, ich bin gerade dabei, Beruf und Pflege zu vereinbaren, als ich pflege, weil da oft auch viel Minderwertigkeit und ähnliches mit auf der Emotionsebene mit reinspielt. Und ich vereinbare heißt, ich bringe beides in Balance.
Genau, das ist ja auch noch mal eine Kompetenz, die ich habe, ne? Also das, ne?
Absolut.
Also ich bin ja wirklich dann organisatorisch fit, und mache das einfach und zeige auch meinem Arbeitgeber noch mal meine Qualitäten und zeige das vielleicht auch noch mal anderen und bin vielleicht, wenn ich das auch oute, für anderen auch noch mal Ansprechpartnerin, Ansprechpartner.
Und es hilft auch mich manchmal in der Müdigkeit zu verstehen, wenn die Kollegen wissen, warum ich montags vielleicht nicht so heiter zum Dienst komme
Ja.
und es zuordnen können oder mal kurz angebunden bin, also kann ich viele Konflikte auch im Vorfeld schon ausschließen.
Genau. Jetzt noch mal, haben Sie so drei Tipps für Betriebsräte? Einfach so mal aus dem Bauch raus. Welche Tipps könnten Sie Betriebsräten geben, die jetzt sagen, hey, das hat mich total angesprochen. Ich möchte gerne so eine Betriebsvereinbarung, Vereinbarkeit, Beruf und Familie oder Beruf und Familie nach vorne bringen.
Ich glaube, ein wichtiges ist, sich ein Bild zu verschaffen, wie viele Menschen im Betrieb betrifft es, weil wir wissen aus einer Unternehmensbefragung, dass nur 20% der Unternehmen genau sagen können, wer vereinbart. Das Thema immer wieder auch bei Betriebsversammlungen und ähnliches thematisieren und damit enttabuisieren, weil auch das sehr entlastend sein kann und es auch zum Führungsthema machen. Weil das ist nichts, was von unten button up, sondern das Thema muss im Betrieb, in den Strukturen, im besten Fall top-down initiiert sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, es auch zum Führungsthema zu machen.
Okay, super. Herr Dr. Hetzel, Ihre Empfehlungen.
Ja, ich kann da anschließen. Also Pflege zum Thema machen ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Und ich glaube, es ist gut, Pflege ist bunt. Pflege ist nicht eins. Also Pflege hat Phasen. Es gibt eine Eintrittsphase, wo erstmal Chaos ist und Unwissenheit und ich muss holterdiepolter irgendwas organisieren. Es gibt dann irgendwann eine Stabilisierung und es gibt eine Austrittsphase, die dann emotional nochmal belastender ist. Und damit ist dann auch verbunden, in welcher Situation befindet sich der Mensch gerade, in welcher Bewältigungsphase. Ist er gerade oft für Tipps oder will er vielleicht auch in Ruhe gelassen werden oder braucht er jetzt was Konkretes? Also Pflege ist an der Stelle sehr bunt und braucht viel und häufige Ansprache. Ja, das Zweite, was ich nochmal betonen möchte, ist diese Buntheit. Ja, wiederhole ich mich von vorhin schon mal, diese Kombination aus Arbeitszeit und Pflegeumfang, dass das einfach keine, der Pflegende ist, das sind keine homogene, ist keine homoge in sich homogene Gruppe.
Also genau draufschauen auch noch mal, genau draufschauen und ne,
Genau,
nicht.
zuhören, um was geht es da? Und manchmal reicht auch das Zuhören.
Ja.
Manchmal ist dann der gute Tipp das Richtige. Und irgendwann geht es dann um konkrete arbeitsbezogene Bedingungen, wenn es um Flexibilisierungen geht, um einen kurzfristigen Urlaub. Ja.
Super,
Geht
ja.
auch stark um Solidarität in der Thematik.
Genau, sich
Also
nochmal
man
auf,
kann
ja, aufgehoben
auf
fühlen.
dem Team, auf der Teamebene durchaus auch mit Solidarität, glaube ich, sich wechselseitig stützen.
Nochmal um Kraft zu geben.
Ja.
Ich habe selber mit Pflegekassen zu tun, wo wir so Seminare anbieten für pflegende Angehörige, die kommen dann zusammen. Es gibt sowas Ähnliches auch hier und da in Unternehmen, dass sich pflegende Angehörige zusammentun. Also wenn die Unternehmen groß genug sind, bietet sich sowas an. Und der Austausch unter pflegenden Angehörigen, der ist Gold wert. Einmal zu hören, oh, anderen geht's vielleicht noch schlimmer. Ja. Oder das Verständnis von anderen zu hören, da ist sofort eine informelle Basis unter den Pflegenden da. Das geht ganz schnell. Also wenn es das Unternehmen hergibt, Austauschformate schaffen unter Pflegenden, ist wichtig und richtig.
Und da zeigt sich auch, dass dann die pflegenden Erwerbstätigen auch untereinander Expertise austauschen. Also gleichzeitig gibt es auch Förderungen für betriebliche Pflegeselbsthilfegruppen. Die heißen oft in den Betrieben eher Café oder Ähnlichem. Aber es ist analog und innerhalb des Landesprogramms gibt es zahlreich auch digital, also sehr unterschiedliche Formate. Und es wird als extrem wertvoll wahrgenommen.
Okay, also da lohnt es sich auf alle Fälle mal reinzuschauen, so verstehe ich Sie jetzt gerade, Frau van Spee, dass man da nochmal guckt, um sich nochmal Ideen zu holen für den betrieblichen Alltag auch nochmal, für eine Betriebsvereinbarung und auch nochmal Ansprechpartner. Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Interviewpartnern, Dr. Christian Hetzel und Adelheid van Spee. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne. Danke Ihnen.
Pflege ist bunt, hat viele Phasen und kann sich sehr unterschiedlich auch auf die Belastung der Pflegenden auswirken. Solidarität, die Förderung von Austausch und die konkrete Hilfe auch durch Betriebsräte, all das kann wichtige Unterstützung leisten. Unsere heutigen Gesprächspartner haben euch dazu hoffentlich ein paar interessante Aspekte liefern können. Wie bereits eingangs erwähnt, findet ihr weitere Informationen zu den beiden Experten und der vorgestellten Studie in den Shownotes. Also schaut auch mal rein. Und damit sind wir für heute fast schon wieder am Ende. Verpasst nicht unsere nächste Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, und werft auch einen Blick in die neueste Ausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hier findet ihr monatlich das Wichtigste für die erfolgreiche Arbeit im Gremium. Wie immer gilt, empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns Kritik und Themenwünsche an podcast@bund-verlag.de. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis ganz bald.